Kreativität ist eine der bemerkenswertesten Fähigkeiten des menschlichen Geistes. Sie ermöglicht es uns, neue Ideen zu entwickeln, innovative Lösungen zu finden und künstlerische Werke zu schaffen. Auch die Art, wie ich gerade den Podcast aufnehme, nämlich im Kleiderschrank eines Hotels, ist eine kreative Lösung.
Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß!
Wusstest du, dass Kreativität oft Mut erfordert? Da kreative Ideen häufig gegen etablierte Normen verstoßen und unkonventionell erscheinen können. Kreative Menschen haben die Fähigkeit, Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und sich von traditionellen Denkweisen zu lösen. Man kann also sagen, die Essenz der Kreativität liegt im Denken außerhalb der bekannten Muster und im Verbinden scheinbar unzusammenhängender Konzepte. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kreativität ist die Neugier. Kreative Individuen sind oft von einem tiefen Interesse an ihrer Umgebung und einem unstillbaren Drang, Neues zu lernen, geprägt. Diese Neugier führt sie dazu, Fragen zu stellen, zu experimentieren und sich auf unbekannte Gebiete vorzuwagen. Die Umgebung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Förderung von Kreativität. Eine unterstützende und inspirierende Umgebung, die Raum für freies Denken und Experimente bietet, kann kreative Prozesse erheblich begünstigen. Ebenso wichtig ist es, Fehler und Misserfolge als natürliche Bestandteile des kreativen Prozesses zu akzeptieren, da sie oft zu neuen Erkenntnissen führen. Kreativität kann auch durch gezielte Techniken und Übungen gefördert werden. Methoden wie Brainstorming, Mindmapping und das Sechshüte-Denken helfen, den Geist zu öffnen und neue Perspektiven zu entwickeln. Und auf diese Techniken gehe ich an dieser Stelle jetzt mal genauer ein. Brainstorming ist vermutlich jedem ein Begriff, oder? Also der Hauptzweck einer Brainstorming-Session besteht darin, viele Ideen zu generieren und auch zu dokumentieren, ganz gleich wie abwegig sie erscheinen mögen. Tatsächlich gilt beim Brainstorming zunächst Quantität vor Qualität und geschieht eigentlich fast immer innerhalb einer Gruppe. Das heißt, dieser groß angelegte Ideenpool soll dann dazu animieren, zu kombinieren oder auch Ideen weiterzuspinnen. Kritisieren und korrigieren ist dabei aber verboten. Eine andere Technik, die dir bestimmt geläufig ist, sage ich jetzt mal, zumindest vom Wort her, ist das Mindmapping. Das Mindmapping ist zum Beispiel auch eine beliebte Technik beim Podcast-Konzipieren. Es ist eine visuelle Methode zur Strukturierung und Darstellung von Informationen. Ein Mindmap besteht in der Regel aus einem zentralen Thema bzw. einer zentralen Idee. Und von der Mitte ausgehend erstrecken sich dann die Hauptzweige, die die wichtigsten Unterthemen beinhalten. Und von den Hauptzweigen verästeln sich dann auch noch die Unterzweige, die dann zum Beispiel weitere Details oder spezifische Aspekte der Hauptpunkte darstellen können. Plus, so kurze Schlüsselwörter oder Phrasen werden verwendet, um die Ideen auf den Zweigen zu beschreiben, oder man fügt vielleicht auch Bilder oder Symbole hinzu, um die Visualisierung dann noch zu verstärken. Und es gibt KollegInnen, die machen so eine Podcast-Folge einzig und allein aufgrund ihres Mindmaps, also ohne geschriebenen Text oder so. Ich muss sagen, Mindmapping ist eine super, super Möglichkeit, aber ich bin noch nicht ganz so weit, dass mir so ein paar Stichworte ausreichen, um da eine flüssige Podcast-Folge runtersprechen zu können, muss ich sagen. Da fehlt mir doch noch ein bisschen mehr Übung. Und die dritte vorhin genannte Technik ist das Sechshüte-Denken. Das Sechshüte-Denken ist auch eine Kreativitätstechnik und Problemlösungsmethode, die von Edward de Bono entwickelt wurde. Sie hilft, verschiedene Perspektiven auf ein Thema oder Problem einzunehmen, indem die Teilnehmer gedanklich verschiedene Hüte tragen, die jeweils eine spezifische Denkweise repräsentieren. Jeder Hut steht also für einen bestimmten Aspekt des Denkens. Da gibt es den weißen Hut, der richtet den Fokus auf objektive Informationen und Fakten. Es geht darum, herauszufinden, was bekannt ist, welche Daten vorhanden sind und welche Informationen eventuell noch benötigt werden. Der rote Hut symbolisiert den Ausdruck von Emotionen und intuitiven Einschätzungen. Hier werden also Gefühle, Eindrücke und Intuitionen ohne Rechtfertigung geäußert. Der schwarze Hut steht für kritische Betrachtung und Vorsicht. Dieser Hut betrachtet Risiken, Schwächen und mögliche Probleme einer Idee oder eines Vorschlags. Der gelbe Hut ist die positive Betrachtung und der Optimismus. Es werden also die Vorteile, Stärken und positiven Aspekte einer Idee beleuchtet. Dann gibt es noch den grünen Hut. Der steht für die eigentliche Kreativität und für neue Ideen. Das heißt, hier geht es darum, innovative Ansätze, Alternativen und kreative Lösungen zu entwickeln. Und schließlich noch der blaue Hut. Der ist dafür da, sich in die Steuerung und Organisation des Denkprozesses einzuloggen. Dieser Hut überwacht den Prozess, fasst zusammen und entscheidet dann über die nächsten Schritte. Die Methode vom Sechs-Hüte-Denken fördert auf jeden Fall ein strukturiertes und ausgewogenes Denken, indem sie die Teilnehmer dazu animiert, systematisch unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Und ich finde diese Methode eigentlich echt, echt spannend. Und ich kannte sie noch gar nicht vorher. Weiß nicht, wie es dir da geht. Ach, und jetzt fällt mir doch noch eine andere Methode ein, die ich kennengelernt habe, als ich mein Business-Coaching bei der lieben Barbara hatte von Stärken stärken. Vielleicht kannst du dich auch an die Interviewfolge mit ihr erinnern. Das war damals die Folge 8. Mei, das ist jetzt schon richtig lange her, aber kannst gerne mal reinhören. Da erzählt Barbara ja über alles, was sie so macht und anbietet. Und ich habe eben seinerzeit mal ein Gespräch mit ihr gemacht. Das heißt, ich war in Mainz unterwegs und hatte Kopfhörer drin mit ihrer Stimme und sie war bei sich unterwegs und ja, hat mich durch gezielte Fragestellungen dazu animiert, in einen kreativen Denkprozess zu kommen. Unter anderem eben mit der Walt Disney Methode. Das ist auch eine Kreativitätstechnik, die nach dem berühmten Filmproduzenten Walt Disney benannt wurde und sie basiert auf der Vorstellung, dass es drei unterschiedliche Denkmodi gibt, die bei der kreativen Arbeit nacheinander eingenommen werden sollten. Also, erstmal darf da der Träumer sein. In dieser Phase werden alle Ideen ohne Einschränkungen gesammelt. Der Fokus liegt dann hier darauf, visionäre und kreative Ideen zu entwickeln, ohne sich Gedanken über die Umsetzbarkeit zu machen. Alles ist erlaubt und es gibt keine Kritik oder Einschränkungen. Vergleichbar also mit dem ein oder anderen Hut und auch vergleichbar mit der Brainstorming-Methode, finde ich. Der zweite Raum der Walt Disney-Methode ist der Realist. Das heißt, nachdem die Ideen gesammelt wurden, geht es dann in dieser Phase darum, sich auf die praktische Umsetzbarkeit hin zu überprüfen. Hier werden dann Pläne entwickelt, wie die Ideen realisiert werden können oder eben auch nicht und auch schon konkrete Schritte und Ressourcen festgelegt, um die Umsetzung zu ermöglichen. Und der dritte Denkmodus ist der Kritiker. In dieser Phase wird die Idee kritisch analysiert. Es werden Schwachstellen und Risiken identifiziert, um sicherzustellen, dass die Idee wirklich realistisch und machbar ist. Der Kritiker hinterfragt und prüft die Ideen gründlich, um eventuelle Probleme im Vorfeld zu erkennen und dafür auch noch Lösungen zu finden. Barbara hatte mir damals dann auch sogar den Tipp gegeben, dass ich in unterschiedliche Räume richtig reingehen soll und in den Denkmodus mich begeben soll im entsprechenden Raum. Und dann einen tatsächlichen Settingwechsel für das nächste Denkmuster haben zu können. Ich finde aber, was alle Techniken so gemeinsam haben, ist, dass am Anfang auf jeden Fall erstmal Sprudeln stehen darf. Das heißt, erstmal alles niederschreiben, egal ob umsetzbar, egal ob realistisch, egal ob, ja, es Sinn macht. Auch das Erlernen neuer Fähigkeiten und das Ausprobieren unterschiedlicher Aktivitäten kann hilfreich im kreativen Prozess sein. Zum Beispiel, wenn man zeichnet, malt oder Musik macht, kann es, ja, die Fähigkeit, Ideen visuell oder auditiv darzustellen, fördern. Oder aber Lesen und Schreiben. Denn das Lesen von Büchern, insbesondere von verschiedenen Genres, kann neue Ideen und Perspektiven eröffnen. Oder das Schreiben eigener Geschichten, Gedichte oder Essays kann die Fähigkeit verbessern, Gedanken zu strukturieren und kreative Lösungen zu finden. Nicht zu vergessen sind natürlich auch Meditation und Achtsamkeit. Denn diese Praktiken können helfen, den Geist zu beruhigen und dabei neue Ideen freizusetzen, indem sie den Fokus verbessern und Stress reduzieren. Mir zum Beispiel kommen auch die besten Ideen, wenn ich denn mal zur Ruhe komme. Das ist dann sogar so, dass es ganz oft abends bei mir passiert, wenn ich eben dann schon im Bett liege und dort auch meistens im Bett noch eine Meditation mache und dann ploppen ganz tolle Dinge oft auf. Wenn ich dann aber leider schon zu müde bin, um nochmal das Licht anzuknipsen und diese Idee vielleicht aufzuschreiben, dann sind die tatsächlich manchmal in der Früh wieder weg. Aber ja, ich vertraue dann trotzdem darauf, dass die Idee irgendwann wieder aufploppt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schöner, wenn man es gleich sich notieren kann und ja, dann nicht die Sorge tragen muss, dass es wieder weg ist. Und mein Lieblingsaspekt für Kreativität ist selbstverständlich das Reisen und neue Erfahrungen sammeln. Denn das Erleben neuer Kulturen, Landschaften und Aktivitäten erweitert nun mal den Horizont und kann dann so wunderbar neue kreative Impulse geben. Fun Fact an dieser Stelle, als ich 17 war, war ich mit einer Chorfreizeit auf den Lofoten in Norwegen. Und ich habe mich da ganz oft einfach so ans Wasser gesetzt und ja, auf das Meer geblickt und Richtung Horizont gesehen und dabei kamen mir dann plötzlich ganz poetische Gedanken, so dass ich damals, ja, weiß nicht mehr wie viele, aber so ein paar Gedichte geschrieben habe. Jetzt müsste ich glatt mal schauen, ob ich die noch wiederfinde, denn wäre spannend, ob ich die heute noch als Poesie betrachten würde oder mir so denken würde, aha, was waren das denn für Gedanken? Aber ja, habe mich da jetzt einfach dran erinnert und sollte ich sie finden, dann lasse ich es dich natürlich wissen. Ja, und an alle Spielefans unter euch, Spiele, die logisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten erfordern, wie zum Beispiel Schach, Puzzles oder Strategiespiele, können auch die kreative Denkfähigkeit verbessern. Gehörst du zu Puzzlern oder Spielern? Ab heute dann hoffentlich mit noch mehr Spaß, da du ja nun weißt, dass es auf jeden Fall dich unterstützen kann in der Kreativität. Ja, in einer sich ständig wandelnden Welt ist Kreativität, denke ich, ein sehr unverzichtbarer Faktor für Fortschritt und Innovation. Kreativität ermöglicht es uns, komplexe Probleme zu lösen, ja, und auf Veränderungen zu reagieren und auch letztlich unsere Lebensqualität zu verbessern. Kreativität ist daher also nicht nur ein individuelles Talent, sondern eine kollektive Ressource, die gepflegt und gefördert werden sollte. Gerade jetzt auch im Hinblick auf Klimawandel, politische Diskussionen, Kindererziehung, Work-Life-Balance und so weiter. Themen, die unsere Generation beschäftigen sollten und müssen. Wie berühmte Persönlichkeiten mit Kreativität umgehen, beziehungsweise was sie tun oder taten, um in die Kreativität zu kommen, kann man zum Beispiel im Buch Musenküsse, die täglichen Rituale berühmter Künstler, nachlesen. Dort sind 88 KünstlerInnen aufgelistet und in wenigen Worten deren Vorgehensweise beschrieben. Als Beispiele für dich habe ich mir aus dem Buch einen Komponist, einen Schriftsteller und einen Drehbuchautoren ausgesucht. Der Komponist Franz Schubert hatte nämlich zum Beispiel laut Aussagen eines Freundes aus Kindertagen ein sehr, sehr strukturiertes Vorgehen. zumindest vormittags. Jeden Tag setzte er sich anscheinend von 6 bis 13 Uhr ans Schreibpult und komponierte in einem Fort, während er das ein oder andere Pfeifchen schmauchte, so heißt es. Nachmittags komponierte Schubert nie. Da ging er lieber ins Kaffeehaus oder spazieren oder trank auch mit Freunden oder auch durchaus mal allein das ein oder andere Gläschen. Oder der Autor Stephen King, der ausnahmslos jeden Tag schreibt, auch an Feiertagen und auch an seinem Geburtstag und zwar immer, bis er sein tägliches Minimum von 2000 Wörtern erreicht hat. Es heißt, dass er manchmal damit schon nach 3 Stunden fertig ist oder spätestens aber nach 5 Stunden. Auch er nutzt die Nachmittagsstunden lieber für private Angelegenheiten, für Briefe beantworten, für Familie und so weiter. Außerdem sagt er, dass es mit dem Schreiben sei wie mit dem Schlaf. Der Körper und Geist gewöhne sich an eine bestimmte Stundenanzahl, wenn man ihn denn so trainiere. Egal ob jetzt Schlaf oder Kreativität, nur sei es eben bei der Kreativität vergleichbar mit Wachträumen und nicht mit Schlafträumen. Und zu guter Letzt Drehbuchautor Woody Allen. Wenn er nämlich nicht gerade einen Film dreht, verwendet er seine kreative Energie darauf, neue Geschichten zu schreiben, und das sei wiederum der schwierigste Teil für ihn. Wenn er jedoch einen Grundpfeiler habe, aber diesen Grundpfeiler zu finden, ist anscheinend das Schwierige, und damit dann alles perfekt ist, muss er laut eigener Aussagen wie besessen nachdenken. Um dabei aber nicht in einen Trott zu kommen, hat er so ein paar Tricks für sich entwickelt. Und ja, zum Beispiel, dass jede kurzfristige Veränderung bei ihm wieder neuen Denkanschub geben kann. Das heißt, manchmal reicht, wenn er einfach auch das Zimmer wechselt, so ähnlich wie bei der Walt Disney Methode vorhin. Oder aber, ja, einen Spaziergang macht. Da heißt es aber, dass er leider mittlerweile zu oft erkannt wird, was ihn dann im Denken stört, wenn er natürlich dann angesprochen wird und so weiter, dass er deswegen ja eher ungern versucht, vor der Tür zu denken. Und seine Lieblingsbeschäftigung, um wieder in die Kreativität zu kommen, ist es zu duschen. Aber auch am allerliebsten, wenn ihm wohl kalt sei. Das heißt, ich habe gelesen, er zieht sich dann aus, macht sich nackig noch was zu essen, bis er dann so friert, und dann stellt er sich wohl so eine halbe, dreiviertel Stunde unter warmes Wasser, und dabei kommen ihm dann die nächsten guten Ideen. Kann man machen, ne? Ein anderes Buch, das sich auch mit Kreativität beschäftigt, lautet »Der Weg des Künstlers – Wie man die inneren kreativen Blockaden überwindet und seine kreativen Kämpfe gewinnt« von Stephen Pressfield. Also auf Englisch heißt das The War of Art, und es ist ein Leitfaden, der Künstlern, Schriftstellern und anderen Kreativen helfen soll, den inneren Widerstand zu überwinden, der ihre Produktivität und ihren Erfolg behindert. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch, sage ich mal, sind so zusammengefasst, dass es darum geht, dass der Widerstand der Feind ist. Das heißt, das Verstehen und Identifizieren von Widerstand ist der erste Schritt, damit man ihn überwinden kann. Die zweite wichtige Erkenntnis ist Professionalität. Das heißt, es ist entscheidend, die kreative Arbeit wie ein Profi und nicht wie ein Amateur zu behandeln. Ein dritter Schlüssel scheint zu sein, tägliche Praxis anzuwenden. Das heißt, eine konsequente Routine, unabhängig von den Umständen, sei entscheidend. Und was ich ganz spannend fand, war, dass die Inspiration nach der Arbeit kommt. Das heißt, wenn man so Regelmäßigkeiten einhält und ja immer wieder zu gleichen Uhrzeiten, an gleichen Orten und so in diese kreativen Prozesse hineinfallen lässt, dann komme die Inspiration von ganz alleine, anstatt dass man auf sie wartet. Und was noch ein fünfter wichtiger Aspekt in diesem Buch ist, ist die spirituelle Verbindung. Das heißt, Kreativität wird als höhere Berufung angesehen und sich damit zu beschäftigen, ist ja ein persönlicher wie auch ein spiritueller Akt, dass man sich erstmal da reinfallen lässt, sozusagen. Pressfield's The War of Art, also das ist ja der Originaltitel, ist also ein Aufruf zum Handeln für alle, die mit kreativen Blockaden zu kämpfen haben und ermutigt zu einer disziplinierten, professionellen Herangehensweise, um innere Hindernisse zu überwinden und dann das volle kreative Potenzial freizusetzen. Ja, jetzt hast du also zwei Buchtipps, falls du für deinen Sommerurlaub noch eine Lektüre in diese Richtung wünschst. Dann hol dir doch eins oder beide. Zu guter Letzt habe ich mir noch den Spaß erlaubt, so nach Rankinglisten von Kreativität zu googeln. Das heißt, zum Beispiel habe ich nach dem kreativsten Geschenk der Welt gesucht. Allerdings ist es so ein bisschen schwer, das eindeutig zu bestimmen, denn Kreativität ist ziemlich subjektiv und auch stark vom Kontext und dem individuellen, ja, Erleben abhängig, denn es gibt ja Geschenke, die sind sehr einzigartig, passen aber dann nicht auf jede Person, ja. Aber ein sehr berühmtes kreatives Geschenk ist der Mondstern von John Lennon an Yoko Ono, denn John Lennon schenkte Yoko Ono zu ihrem Geburtstag einen echten Mondstern, der nach ihrem Namen benannt wurde und so als Symbol für ihre Liebe und ja, Zusammengehörigkeit stehen darf. Oder Bäume pflanzen im Namen von irgendjemanden. Das finde ich auch eine ganz tolle und kreative Lösung, gerade in der heutigen Zeit. Denn statt eines physischen Geschenks bei jemandem, der vielleicht einfach auch schon alles hat, ist dann so ein Baum, der nach einem benannt ist, doch eine ganz, ganz feine Sache. Oder auch Patenschaften für Obstbäume, wo man dann auch die Ernte beziehen kann, finde ich ein ganz originelles Geschenk. Oder was es ja auch gibt und was wir zum Beispiel auch für unsere Kinder geschenkt bekommen haben, sind personalisierte Abenteuerbücher. Das heißt, es sind dann Bücher, die geschrieben wurden mit dem Namen des Kindes und dann liest man so, wie man selber auf ein großes Abenteuer geht oder ein Rätsel löst und ja, gibt ganz süße, tolle persönliche Ideen da. Oder was ich auch gegoogelt habe, ist, wie es aussieht mit kreativen Heiratsanträgen. Da habe ich auch drei nette Geschichten gefunden, denn es gibt zum Beispiel den Autor, also apropos Schreiben, es gibt den Autor Jim Moran, der schrieb das Buch Our Adventure Book und in dem hat er die Liebesgeschichte zwischen ihm und seiner Partnerin erzählt. Und am Ende des Buches war dann der Heiratsantrag eingepflochten, den er ihr dann vorlas. Das finde ich super romantisch und echt kreativ, aber ja, muss ja nicht gleich ein Buch sein, ne? Oder ein Flashmob-Heiratsantrag. Das heißt, der Partner organisierte heimlich einen Flashmob mit Freunden oder Familie an einem öffentlichen Ort, bei dem dann alle gemeinsam tanzten oder sangen und während der Antragsteller dann auf die Braut, auf die zukünftige zukommt oder auf den Bräutigam und dann seinen Antrag macht. Das habe ich jetzt tatsächlich bei Social Media schon öfter mal gesehen und habe mich dann natürlich auch wieder erinnert, dass an unserer Hochzeit unsere Freunde und Familie auch einen Flashmob vorbereitet haben als Gäste. Und das war so irre. Das sieht halt einfach auch wahnsinnig geil aus, wenn so eine Menschenmenge alle das Gleiche tun und alle sich zu einem Lied bewegen und mitsingen. Also wer das jetzt hört, wer auf unserer Hochzeit war, herzlichen Dank nochmal. Das ist ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Oder die dritte Art, die ich sehr kreativ finde als Heiratsantrag, ist ein Escape Room Heiratsantrag. Also dass der Antragsteller sozusagen sich einen Escape Room überlegt, wo am Ende dann das Rätsel oder die Rätsellösung ist, dass eben die Frage, ob man sich für immer verbinden möchte, steht, ja, dann da bei rauskommt sozusagen. Und ich glaube, dass das jetzt auch schon öfter mal jemand durchgeführt hat. So Escape Room-Geschichten erfreuen sich ja immer größerer Beliebtheit. Ja, und ich finde auch, dass jeder so seine eigene Art ja hat, kreativ zu werden. Und es sollte halt immer, egal ob es jetzt um Geschenke oder um Anträge oder um sonst irgendwas geht, die eigene Persönlichkeit widerspiegeln und auch die Persönlichkeit des Umfeldes. Und wenn man das dann schafft, dann ist es ganz wunderbar und inspirierend. Für mich geht aber natürlich nichts über meinen eigenen Heiratsantrag, den ich bekommen habe. Das erzähle ich dir jetzt kurz, weil ich mich da einfach in dem Rahmen natürlich auch erinnere. Wir waren damals auf Big Island, auf Hawaii unterwegs und sind die Chain of Crater gefahren. Das ist ja eine Straße von oben runter ans Meer, wo man an ganz vielen stillen Vulkankratern vorbeikommt, die man sich angucken kann und Aussichtspunkte und so weiter. Und am Ende der Straße war gerade ein wahnsinnig schöner Sonnenuntergang. Und dann sage ich noch so ganz scherzhaft zu Benjamin, also das wäre mir jetzt doch so ein bisschen sehr zu kitschig für einen Heiratsantrag. Nichts ahnend, dass er tatsächlich an diesem Abend noch kommen sollte. Denn auf der Heimfahrt zu unserer Bed-and-Breakfast-Unterkunft kam unser absolutes Lieblingslied Somewhere Over the Rainbow im Radio und gleich danach auch noch das Hallelujah von Leonard Cohen. Und da war es dann vorbei, da waren wir beide super, super emotional. Und ja, was macht Benjamin? Fährt raus beim nächsten Parkplatz, was gleichzeitig auch so ein Aussichtspunkt nochmal auf die Bucht war, bittet mich auszusteigen. Und geht auf die Knie und hat einfach das ganz spontan und doch wohl durchdacht gemacht. Und ich war so perplex, ich bin dann auch auf die Knie. Und dann knieten wir beide auf diesem Parkplatz und es war einfach nur wahnsinnig romantisch und super, super schön. Und ja, da, als wir dann bei der Unterkunft waren, da haben wir das natürlich irgendwie verbreitet und der Familie geschrieben, dass wir jetzt verlobt sind und so weiter. Und meine Schwägerin schreibt dann so, also meine Schwägerin ins B damals, schrieb dann so, ja, wie gefällt dir denn der Ring? Und ich dachte mir so, Ring? Also hab da ja keinen gekriegt, das war ja ganz spontan da auf diesem Parkplatz. Erzählte so, hey Benjamin, deine Schwester schreibt gerade, wie mir denn der Ring gefiele und lass mich dabei so aufs Bett plumpsen. Und Benjamin sagt nur, du hast dich gerade draufgelegt. Da war natürlich, ja, das war dann einfach nur noch witzig und ich habe nur noch gestaunt und mich freuen können. Ja, und man sagt ja auch, dass kreative Menschen die Fähigkeit zum Staunen besitzen, die wir eigentlich von Kindern kennen und lieben. Wer immer wieder in der Lage ist, seine Welt mit den Augen eines Fremden anzusehen, der die Dinge zum ersten Mal erfährt, der wird am Ende wohl ja reich belohnt, sage ich mal. Ja, es wird ihm gelingen, im Bekannten Neues zu entdecken. Und das ist doch jetzt ein wunderbares Schlusswort für die heutige Folge. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute wieder zugehört hast und kann dir jetzt schon sagen, nächste Woche geht's nochmal weiter mit diesem Kreativthema. Denn dann habe ich mir einen jungen Künstler eingeladen, der einen sehr bemerkenswerten Weg geht, um sein kreatives Ziel zu erreichen. Und damit leite ich noch ganz kurz über zu meinem Werbeblock. Denn solltest du in der Zwischenzeit selber das Bedürfnis verspüren, an deiner Stimme Ausdruckskraft oder auch Lebendigkeit arbeiten zu wollen oder einfach auch mal deine eigene individuelle Stimme überhaupt zu entdecken, dann melde dich doch gerne bei mir und wir finden heraus, was es braucht, um genau das zu erreichen. Kontaktdaten und wie du mich erreichen kannst, verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Darüber hinaus freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast bewertest und ihm ein paar Sternchen bei Spotify gibst oder auch gerne Kommentare oder Bemerkungen unter die jeweilige Folge schreibst oder gern auch persönliche Nachrichten an mich. Diese Folge wurde wieder eingesprochen mit dem IXM-Podcaster von Yellowtech. Wie du hörst, eignet sich dieses Mikrofon wunderbar auf Reisen und den Link dazu mit einem kleinen Rabattcode findest du auch in meinen Shownotes. Ich sage alles Liebe, deine Vera von Nebenan kennste. dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.